Die Fastenzeit hat in dieser Woche angefangen. Das bedeutet für viele Menschen 7 Wochen Verzicht, zum Beispiel auf Wein. Werner, wäre das was für dich? 7 Wochen kein Wein trinken?
Dienstlich momentan schwierig zu machen, aber eigentlich eine sehr vernünftige Idee.
Damit liegst du auch so ein bisschen im Trend, wenn du sagst, das ist vernünftig. Ich übrigens mache es auch und wir reden heute drüber.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast, auch heute wieder aufgezeichnet per Videoschalte. Ich sehe auf meinem Bildschirm den SWR1 Weinmann Werner Eckert und ich bin Dominik Bartoschek. Werner, es gibt eine ganz aktuelle Umfrage einer Krankenkasse. In dieser Umfrage wurden die Menschen gefragt, worauf wollen sie in diesem Jahr in der Fastenzeit verzichten? Und das erstaunliche Ergebnis ist, Alkohol hat die Süßigkeiten auf Platz 1 abgelöst. 73% der Menschen, die fasten wollen, sagen, sie verzichten auf Alkohol. Jetzt hast du auch eben gesagt, eigentlich eine gute Idee. Warum?
Naja, die gute Nachricht ist, die Leber erholt sich. Will heißen, man kann selbst gesundheitliche Schäden, die man durch Alkohol erlitten hat, zum Teil wieder gut machen, eben indem man eine Weile nichts trinkt. Ich glaube, das ist aus vielen Gründen erstrebenswert. Nicht, weil ich denken würde, dass das per se eine furchtbare Sache ist, Alkohol zu trinken. Es ist gesundheitlich problematisch, aber in der Regel kann man das kompensieren. Es hat einen Aspekt, dass man, glaube ich, nie in die Nähe einer Abhängigkeit kommen sollte. Und das schätzen viele Menschen falsch ein. Das beginnt nämlich nicht erst, wenn ich jeden Tag einen Pegel habe, mit dem ich nicht mehr Auto fahren kann, sondern Mediziner sagen, Abhängigkeit beginnt schon da, wo man etwas eben immer wieder tut und keine Notwendigkeit sieht, darauf zu verzichten.
Also dieser Gewohnheitseffekt, der da
Ja.
eintritt irgendwo. Und ich glaube, der ist auch in diesem Jahr ja besonders aktuell, ne? Denn in der gleichen Umfrage, die ich eben schon zitiert habe, sagen auch 30% der Befragten, sie lebten seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt ungesünder. Und wenn man sich mal so anschaut, wie sich der Weinabsatz und der Weinumsatz im letzten Jahr entwickelt hat, der ist ja nicht zurückgegangen, sondern im Gegenteil, der ist ja angestiegen. Und ich glaube, das merkt ja jeder so von uns selbst, statt abends ins Kino oder ins Theater zu gehen oder essen zu gehen, man trinkt schon mal das ein oder andere Gläschen mehr insgesamt, oder?
Das ist durchaus möglich, wobei man möglicherweise auch im Kino ein Bier getrunken hat, aber das ist schon wahr, da ist was dran. Diese Couch-Potato-Zeit hat auch, glaube ich, negative Wirkungen und das soll man eben nicht falsch einschätzen. Alkohol und Wein besteht zu 12, 13% aus Alkohol, ist ein Nervengift. Da führt halt kein Weg dran vorbei, auch wenn es das Schönste ist, das ich kenne. Und das hat eben eine Menge Auswirkungen. Mir ist das deutlich geworden im Zusammenhang mit einer Geschichte rund um Operationen älterer Menschen. Das war mir gar nicht so klar, dass ältere Menschen sowieso bei Operationen ein Durchgangsdelir oft haben, also eine geistige Verwirrung. Und das ist, sagen Ärzte, schon bei geringen Mengen Alkohol, die regelmäßig getrunken werden. Also da ist wirklich, da kann man sich an alle Vorgaben halten, ist das eine rapide vergrößerte Gefahr. Und das ist schon etwas, was man auch mal im Hinterkopf haben muss, wenn man mal mehr als ein jugendliches Alter erreicht hat.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, 73% der Leute, die fasten wollen, wollen das eben mit Alkohol tun. Ich dachte, wir sammeln noch ein paar Argumente, um die restlichen 27% auch noch zu überzeugen. Das erste Argument, was mir einfällt, ist, es nimmt sich leichter ab ohne Wein. Stimmst du mir dazu?
Ja, das stimmt. Der Wein selbst wird zwar verstoffwechselt in der Leber und das ist ein bisschen kompliziert, was da die Kalorien betrifft. Das ist nicht so, dass er selbst so stark auf die Hüften schlägt, aber Alkohol, das gilt auch für Bier, macht Appetit. Es ist einfach so, dass man erstens so einen richtigen Hunger kriegt und zweitens die Hemmungen auch fallen. Das heißt, wenn die Chipstüte dann aufgerissen ist,
Dann
ist
ist sie leer.
Alkohol eine ganz schlechte Mischung mit den Chips, dann sind die nämlich auch alle am Ende des Tages. Und das ist das, was wirklich bei Alkohol dann auch dick macht.
Zweites Argument fürs Alkohol oder fürs Weinfasten. Ich versuche das auch in der Fastenzeit regelmäßig zu machen und durch den Verzicht merke ich immer erst, wie oft ich Wein eigentlich nebenbei trinke, ohne ihn richtig zu genießen. Und ich glaube, der Verzicht schult einen so ein bisschen darin, mal nachzuspüren, in welchen Situationen trinkt man Wein und genießt man ihn eigentlich noch richtig oder macht man es nur, weil man sich dran gewöhnt hat. Würdest du zustimmen?
Unbedingt. Also Wein ist ein Genussmittel, wie gesagt, es ist keine Medizin. Es ist ein Genussmittel und wenn gar kein Genuss ist, dann gibt es eigentlich keine Rechtfertigung, Wein zu trinken. Also ich meine, wir alle wollen uns ja nicht betäuben, hoffentlich. Das wäre das Dämlichste, was man tun könnte. Also insofern, ja, da muss ein Genuss sein und den kann man sicher, das ist bei fast jedem Genuss so, steigern, indem man die Gewöhnung reduziert.
Noch ein Argument, das mir eingefallen ist, auch aus eigener Erfahrung. Ich glaube immer bei mir festzustellen, wenn ich mehrere Wochen keinen Wein getrunken habe, dass ich anschließend den Wein besser schmecken kann. Also, dass ich mehr Nuancen herausschmecken kann als vorher. Ist das Einbildung oder gäbe es da wirklich eine Erklärung für?
Halte ich für absolut realistisch. Es ist so, dass jeder, der mal auf was verzichtet hat, merkt, dass das solche Veränderungen gibt. Also klassisch ist das auch beim auf Süßigkeiten verzichten. Wir sind so adaptiert auf süß, dass wir das anders wahrnehmen, also grob wahrnehmen nur noch die Süße. Und wenn man mal eine Weile nicht Süßes gegessen hat, dann schmeckt auch eine Tomate plötzlich richtig süß. Das liegt dann nicht nur an der Tomate, sondern an der eigenen Sinneswahrnehmung. Das ist bei Wein mutmaßlich exakt genauso. Im Übrigen, Hunger und Verzicht schärfen die Sinne. Das ist überhaupt keine Frage. Wer jemals mal versucht hat, einfach wirklich auch zu hungern, weiß, dass man dann Dinge riecht und man riecht sozusagen das Essen auf Entfernung.
Also einige Argumente, die dafür sprechen, auf den Wein mal zu verzichten für eine Zeit lang. Ich finde auch, das erste Glas Wein nach dem Verzicht ist ein super Argument für ein paar Wochen Verzicht, weil ich finde, das ist immer ein ganz besonderes. Jetzt hast du eben gesagt, du würdest gerne, kannst aber eigentlich nicht so ganz drauf verzichten. Das musst du mir noch kurz erklären, warum.
Ich habe gesagt, aus dienstlichen Gründen, ja, ich liefere jede Woche den Weinmann ab.
Könntest auch 7 Stück vorab abliefern.
Aber das ist echt ein harter Job, muss ich gestehen. Das mache ich ja schon bei Urlauben. Der hat keine Unterbrechung. Ich produziere ihn dann auch immer vor. Und dann auch noch eine Fastenzeit vorzuproduzieren, das ist mir zu viel Stress vorneweg. Nicht, dass ich dann mehr trinken würde, aber das ist auch Arbeit. Und die verteile ich ehrlich gesagt ganz gerne. Ein bisschen ist eine faule Ausrede. Natürlich, wenn ich es wirklich wollte, kriegte ich es hin. Und ein paar Tage sind immer drin und auch die sind schon sinnvoll.
Okay, ich will dich da jetzt auch nicht weiter festnageln. wir kommen deswegen lieber zu einem ganz anderen Thema. Vorher aber noch wie immer der Aufruf an die Hörer, wenn Sie Fragen, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge für diesen Podcast haben, dann können Sie uns das gerne mailen an trocken-bis-lieblich@swr.de und dann greifen wir das hier gerne auf. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Werner, du bist beruflich quasi auch Weintrinker, weil du eben jede Woche für SWR1 einen Wein testest, deswegen auch dein Name Weinmann. Wir hören uns ja hier in jeder Episode unseres Podcasts Trocken bis Lieblich eine Folge dieses Weinmanns an und reden anschließend ein bisschen darüber. Und in der heutigen Folge hast du wirklich einen sehr ungewöhnlichen Kandidaten, vor allem was seine Herkunft angeht.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Es gibt bekannte Weinbauländer und andere. Wein wird meistens zwischen 30 und 40 Grad Süd und 40 und 50 Grad Nord angebaut. Aber die Rebe wächst auch sonst. Von Kenia bis Kolumbien, von Thailand bis Tahiti. Wir testen diesmal einen Mexikaner, den 2017er El Aceto Petit Syrah für 9 Euro bei Höferle.de. Der stammt von der Halbinsel Baja California, das ist der Zipfel, der an der Westküste der USA nach unten so rausragt und eben mexikanisch ist. Dort wächst der weitaus meiste Wein dieses Landes. Dieser hier ist von einem jugendlich lila-stichigen Purpur und duftet nach dunklen Beeren mit einem Stich Himbeere und Vanillesoße. Auch im Mund vor allem straffe, kernige, dunkle Frucht mit einer Glühweinwürze. Wobei er hat mehr Struktur als Frucht. Vorne ist er fleischig, dann dominieren die Gerbstoffe. Nicht rau, aber präsent. Leicht gekühlt schmeckt er fast frisch, trotz 14% Alkohol. Insgesamt ein eher rustikaler, aber intensiver Wein mit Wumms, aber kein Totschläger. Passt ideal zur ebenfalls rustikalen Tex-Mex-Küche. Das Ganze ist wohl typisch für diese Sorte. Petit Syrah heißt eigentlich Du Rif und ist eine Kreuzung aus der richtigen Syrah und einer weiteren Sorte. 2017er El Aceto Petit Syrah für 9 Euro bei Höferle.de.
Der Weinmann. SWR1 Rheinland-Pfalz.
Du hast gesagt, es gibt die bekannten Weinbauländer und es gibt die anderen Weinbauländer. Und genau über diese anderen wollen wir heute reden. Also über Länder, an die man nicht sofort denkt, wenn man an das Thema Weinbau denkt. Jetzt hast du hier einen aus Mexiko getestet. Da denke ich normalerweise an Bier oder Tequila, nicht an Wein. Wie bist du drauf gekommen, erstmal vorab gefragt?
Manchmal finde ich sowas spannend und irgendwie beim Stöbern bin ich auf diese Seite geraten und das sind Spezialist für südamerikanische Weine. Chilenische, argentinische kenne ich, das war jetzt mal was ganz anderes. Wobei Mexiko unter den kleinen Weinländern noch ein altes und durchaus traditionelles ist, was übrigens daran liegt, interessanter Punkt, dass dort die katholische Kirche zugange war und Missionare hatte. Und gerade die katholische Kirche, bei den evangelischen weiß ich das gar nicht so, hat eben immer sehr peinlich darauf geachtet, dass sie nahe, also auch lokal, Wein schon für die Messe hatte und hat immer den Weinbau gefördert. Das reicht von Israel, wo es also schon sehr früh mit Kloster Latrun zum Beispiel Zisterzienserklöster gab, die eben ganz früh dort wieder Weinbau eingeführt haben. Das zentrale Südamerika, überall gibt es da auch Wein.
Jetzt gibt es außer Mexiko ja noch viele andere Weinbaunationen, von denen wir wenig bis gar nichts wissen. Also ich habe zum Beispiel in meinem Keller immer noch einen ukrainischen Chardonnay liegen. Ich habe mich bisher nicht getraut, ihn zu trinken. Nach der Fastenzeit wäre es dann vielleicht mal die Gelegenheit, ihn zu probieren. Was war denn so das ungewöhnlichste Land, aus dem du bisher einen Wein getrunken hast?
Ich glaube, da gehört zumindest Indien dazu. Mhm. Indischen Sekt habe ich mal probiert. Das ist jetzt nichts, was man dauerhaft wiederholen wollte. Aber Indien produziert nennenswert Wein. Ist ja auch ein Riesenland mit einer Riesenbevölkerung. Ist aber sicher nicht jetzt im Vorfeld der Weinproduzenten. Das ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Viele Staaten, in denen Trauben wachsen, einfach als Obst oder als Grundstoff für Rosinen, haben eben auch sozusagen schon mal die Basis für Wein. Und da ist es dann kein so weiter Weg mehr. Also die Türkei ist einer der ganz großen Rosinenproduzenten. Da gibt es mehr Rebfläche als in vielen, vielen anderen Staaten. Auch wenn die nicht so viel Wein machen, tun sie es und können sie es. Das gilt eben auch zum Beispiel für Indien, wo das eben ein Obst ist.
Du hast schon gesagt, also Indien beispielsweise produziert nennenswert Wein, einfach deswegen, weil es auch ein Riesenland ist. Und da gibt es ja mehrere Länder, die wir als, ich nenne es jetzt mal, exotisch wahrnehmen, obwohl sie eigentlich Riesenmengen produzieren. Ich habe mir die Statistik angeschaut, also China zum Beispiel liegt bei der weltweiten Weinmenge auf Platz 10, ein Platz nur hinter Deutschland. Brasilien auf Platz 17. Ich habe noch nie einen brasilianischen Wein gesehen, aber offenbar produzieren sie riesige Mengen. Wo geht das dann hin? Also warum finde ich das hier bei uns nicht?
Also Brasilien hätte ich jetzt noch nicht mal unter die richtig exotischen eingeordnet, so wenig wie China. Das sind beides aufstrebende Weinbauländer. Brasilien, in der Nachbarschaft zu Argentinien, auf der anderen Seite der Anden, dann Chile, das ist auch nicht so abwegig, das anzunehmen, wie auch eben für Mexiko das nicht so abwegig ist. China hat ganz hervorragende Möglichkeiten. Wir sollten mal eine eigene Folge nur über China machen, weil das eben ein sehr spannendes Land mit einer ganz großen Geschichte auch des Weinbaus ist.
Aber es ist ja nicht so, dass ich hier in den Laden gehe und sofort einen chinesischen oder brasilianischen Wein im Regal sehe.
Nein. Das sind Mengen, die gehen in der Regel im Inland, einfach werden die verbraucht. Manche Länder haben auch so kleine Spezialitäten. Also China kapriziert sich momentan sehr auf Eiswein. Und das ist ein Produkt, was früher zum Beispiel international Kanada bedient hat. Gar nicht so sehr die Österreicher und die Deutschen, die das traditionell gemacht haben, sondern die Kanadier haben gute Voraussetzungen für Eisweine und haben diesen Markt eben auch international bedient. Alles, was so zwischen diesen 40 und 50 Nord und 30 und 40 Grad Süd auf der Welt, auf diesen beiden Weingürteln sozusagen stattfindet, würde ich nicht per se als exotische Weinbauländer bezeichnen. Möglicherweise sind es unbekannte, aber Da ist die Traube eigentlich sowieso daheim. Ich finde, immer am exotischsten sind eben diese Gebiete, die dazwischen liegen oder nördlich und südlich davon. Also wenn man Richtung Dänemark, Schweden, Bornholm oder sowas geht, da wird es dann exotisch, geht aber heutzutage dank Klimawandel auch gut.
Ist in 10 Jahren vielleicht auch ganz normal für uns, ne, Weine von
Ganz
dort zu
genau.
trinken.
Und auf der anderen, also nördlich von 50 sind wir längst. In Belgien wächst Wein, in Großbritannien, Südengland wächst sehr guter Schaumwein, also Sekt, guter Sekt. Das ist das eine. Und das andere ist noch viel spannender, die Region dazwischen, zwischen den Gürteln, nämlich die subtropische und tropische Region vor allen Dingen, wo die Rebe gar nicht so daheim ist eigentlich, wo es auch für den Weinbau diverse Probleme gibt. Ich habe mal mit einem Winzer gesprochen, das sind ja oft Franzosen oder eben auch Deutsche, die in solchen Ländern arbeiten, in Thailand zum Beispiel, wie sowas überhaupt geht. Weil man muss sich vorstellen, wir haben einen Winter und das ist eine Vegetationspause. Manche Länder haben eine Trockenzeit, das ist dann auch eine Vegetationspause, geht auch. Aber in den Tropen gibt es das alles nicht. Es gibt jeden Tag das gleiche Wetter. Und da muss man tatsächlich die Trauben synchronisieren, damit man einen Weinberg gleichzeitig ernten kann. Sonst wäre mal da eine reif und mal da eine reif. Das funktioniert gar nicht. Und das macht man mit einem Pflanzenhormon in aller Regel, Gibrilline. Da kann man die synchronisieren und mit einem Herbizid. Das heißt, da wird einfach der Weinberg mit einem Totalherbizid praktisch tot gespritzt, ja, nicht tot, aber die Blätter weggespritzt. Dann geht er in sozusagen in Winterruhe und treibt neu aus und dann synchronisiert man das und dann hat man am Ende Weinbau. Das ist ein bisschen absurd aus unserer Warte, muss man auch nicht unbedingt machen, aber die Menschen dort wollen eben auch irgendwie eigenen Wein haben und gehen dann genau diesen Weg. Die Weine sind oft nicht besonders spannend, weil so in Tropen fehlt einfach auch dieses Spiel von kalten Nächten, warmen Tagen. Also das sind eigentlich die echt exotischen Herkünfte.
Glaubst du denn, dass wir Weintrinker hier in Deutschland, in Europa, da vielleicht auch ein bisschen offener sein sollten? Also wir trinken immer unseren Riesling, unsere Italiener, unsere Franzosen, aber müssten wir da vielleicht nicht auch aufgeschlossener sein? Oder sagst du, es ist gut so, wie es ist, weil unsere Weine, die hier sind, sind einfach auch gut?
Also einmal ist es gut, wie es ist, einmal sind die gut, die europäischen Weine. Das ist auch das Mutterland, das Herzland des Weinbaus. Das heißt aber nicht, dass es nicht anderenorts auch gute Weine gäbe. Der zweite Vorteil ist, sie sind halt auch nahe. Und das ist ja auch sinnvoll, Wein nicht mit Gewalt durch die Welt zu transportieren. Passiert ja ohnehin schon genug. Also dauerhaft finde ich, ist es gut, in der Nähe zu bleiben. Aber das hält einem ja nicht davon ab, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und mal zu probieren. Und das ist hochspannend, schon gar, wenn man Urlaub macht und dann auch mal guckt, was gibt es denn hier, wo ich jetzt gerade bin, eigentlich an Wein. Und da wird man immer wieder total überrascht. Vieles ist heute eben mit guter Kellertechnik auch schlicht und einfach machbar. Wie es dann im Anbau geht, habe ich hier eben mal angedeutet. Es ist nicht mehr wie früher, wo die natürlichen Gegebenheiten den Weinbau in solchen Regionen quasi unmöglich gemacht haben. Heute gehen, tut das. Man muss aber nicht alles immer zu machen, was geht.
Wenn ich jetzt irgendwann mal, wenn es wieder möglich ist, Gäste zu mir nach Hause einlade, habe ich mir gedacht, ist natürlich auch interessant, mal einen chinesischen oder ukrainischen oder thailändischen Wein auf den Tisch zu stellen, weil es natürlich ein super Gesprächsthema auch gibt mehr her, als wenn da jetzt ein Riesling aus Rheinhessen steht. Hast du einen Tipp für mich, so einen Geheimtipp, welchen Wein aus einer wirklich ungewöhnlichen Weinnation sollte ich denn mal probieren?
Also China hat natürlich was, weil es ungewöhnlich ist, von dort Wein zu haben, aber der Wein ist interessanterweise extrem europäisch. Die Chinesen legen ganz, ganz viel Wert darauf, in ihren Spitzenrotweinen Bordeaux zu imitieren, im Eiswein eben Deutschland oder Österreich. Dann hat man ein tolles Gesprächsthema, aber keinen wirklich neuen Genuss. Ich würde eher versuchen, in irgend so ein kleines tropisches Land. Es gibt ein paar Internetanbieter, die solche Weine anbieten. Das wird am Ende teuer, weil da ist die Beschaffung einer einzelnen Flasche ist halt ein echtes Drama. Aber das ist einfach spannend und da würde ich nicht so auf den Geschmack gucken. Alles, was super gut schmeckt, kennen wir im Grunde. Und das, was wir nicht so landläufig kennen, ist oft exotisch.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über unbekannte Weinbauländer und über das Fasten. Und eines wollen wir natürlich hier noch festhalten, auch wenn zumindest einer von uns beiden fastet in den nächsten 7 Wochen. In 2 Wochen gibt's trotzdem einen neuen Wein-Podcast. Bis dahin.